Deutschlandfunk, Büchermarkt.
Zum Büchermarkt begrüße herzlich Angela Gutzeit. Im Programm haben wir heute den Polen Andrzej Stajuk und den Niederländer Geert Mak. Zwei Autoren, die immer genau das getan haben, was zurzeit nahezu unmöglich ist. Unterwegs sein, reisen, um für ihre Bücher zu recherchieren. Geert Maks Projekt ist das Verhältnis der Länder Europas zueinander. Das jüngste Ergebnis seiner Erkundung ist sein Buch »Große Erwartungen – Auf den Spuren des europäischen Traums 1999 bis 2011«. Stajuk dagegen widmet sich gern den Rändern Europas. Beginnen wir mit ihm. Andrzej Stajuk, Jahrgang 1960, ist in Warschau aufgewachsen. Mit 26 Jahren kehrte er dem urbanen Leben den Rücken und zog in die Beskiden. Das ist ein Gebirgszug an der polnisch-slowakischen Grenze. Hier züchtet er Schafe und hier betreibt er gemeinsam mit seiner Frau Monika Schneidermann einen eigenen Verlag. Von dieser abgelegenen Gegend aus startete der Autor schließlich seine Weltkarriere. Stajuks Bücher wurden in zahllose Sprachen übersetzt. Neben Romanen und Erzählungen hat der Pole auch immer wieder Reiseberichte aus dem südlichen Osteuropa veröffentlicht. In den letzten Jahren war der umtriebige Schriftsteller viel für das Feuilleton einer polnischen Zeitschrift unterwegs. Unter dem Titel Beskidenchronik sind diese Feuilletons nun im Surkamp Verlag erschienen. Uli Hufen stellt das Buch vor.
Die wichtigste Maschine im Leben des Schriftstellers Andrzej Stajuk ist nicht die Schreibmaschine und auch nicht ihr moderner Ersatz, der Computer. Die wichtigste Maschine im Leben des Schriftstellers Andrzej Stajuk ist das Auto. In den Feuilletons jedenfalls, die jetzt als Beskidenchronik erschienen sind, fährt Stajuk eigentlich immer irgendwo hin. Direkt auf der ersten Seite geht es los. Stajuk wird eingeladen zu einem Literatentreff in die Kleinstadt Krynki an der Grenze zu Weißrussland.
Es sind 580 Kilometer in eine Richtung. Die Kilometerzahl stimmt also. Ich setzte mich ins Auto und fuhr los. Er musste es nicht zweimal sagen. In diese Richtung immer. Am östlichen Rand Polens entlang.
Den gerade verstorbenen Schriftsteller Sokrat Janowitsch, um den es bei dem Treffen in Krynki gehen soll, kannte Stajuk nur vom Hörensagen. Gelesen hat er ihn nie. Aber das ist kein Grund, die Einladung abzulehnen. Stajuk lockt nicht das Gespräch, ihn locken nicht die Kollegen, ihn lockt nicht die Literatur. Was Stajuk lockt, sind die Reise und der Ort.
Am nächsten Tag schwänzte ich. Auf dem Sofa in der kaukasischen Synagoge saß ich meine Zeit in Gesellschaft der Schriftsteller ab. Und dann machte ich mich davon. Direkt bis an die Grenze, an die Swislac. In den Sümpfen standen weißrote Pfähle. So war es nirgends mehr. Weder im Norden, noch im Westen, noch im Süden. Nur hier, im Osten, war das Weißrot mächtig in den Schlamm gerammt. Von den Moränenhügeln über Ogierani erstreckte sich die Aussicht weit auf die andere Seite hinüber. Dort war nichts, das gleiche wie hier. Aber sie bewachten die sumpfigen Übergänge. Ich dachte nicht einmal daran, es auszuprobieren. Ich betrachtete nur die weite Landschaft. Hügel für Hügel, Kamm für Kamm, Waldstreifen für Waldstreifen blickte ich in die Tiefe des Blaus, in die Tiefe des Ostens.
Stajuks Naturbeschreibungen wurden oft und zu Recht gerühmt. Seine Abneigung gegen literarischen Smalltalk kann nachvollziehen, wer je auf derartigen Treffen war. Doch je mehr man sich in seine Feuilletons vertieft, umso deutlicher wird, dass Stajuk hier direkt auf den ersten Seiten der Beskidenchronik mehr erzählt als eine zufällige Szene. Er formuliert ein Programm, das man ohne Übertreibung als antiliterarisches, ja sogar antiintellektuelles beschreiben kann. In Stajuks Feuilletons kommen Bücher und andere Schriftsteller nur sehr selten vor. Das eigene Schreiben wird eigentlich nie reflektiert. Selbst für einen Autor, der sich seinen Namen explizit als unternehmungslustiger Reise- und sogar Abenteuerschriftsteller gemacht hat, überrascht das. Der Stajuk, der uns in diesen Feuilletons entgegentritt, ist kein tiefer Denker, kein verzagter Grübler, kein hochgeistiger Dichter. Ganz im Gegenteil. Stajuk packt zu, in Wort und Tat. Und für den Fall, dass seine Leser die vielen Andeutungen in diese Richtung nicht kapieren, formuliert Stajuk sein Selbstbild auch explizit aus. Beziehungsweise er lässt es formulieren. In der kasachischen Wüste nimmt Stajuk einen Tramper mit, der sich als mystischer Prophet erweist.
Dann fragte er nach meinem Beruf. Ich wusste nicht, was ich sagen sollte, also sagte ich die Wahrheit. Ich bin Schriftsteller. Er betrachtete mich eine Zeit lang hinter den schwarzen Gläsern hervor und sagte, »Du siehst nicht aus wie ein Schriftsteller. Du siehst aus wie jemand, der viel gesehen und einiges erlebt hat.« Ich dankte ihm in Gedanken.
Die Passage spricht Bände. Man lächelt über Stachyuks maskuline Eitelkeit, genau wie man über seine leider häufigen Prahlereien lächelt. Aber man verzeiht sie. Nach allem, was man weiß, führt Stachyuk tatsächlich ein abenteuerlustiges Leben. Schwieriger als sein Selbstbild ist Stachyuks Weltbild. Stachyuk lehnt Smartphones, Fernseher, Kaufhäuser und moderne Architektur als Teufelszeug ab. Noch schlimmer ist Popkultur.
Die Popkultur hat uns bis ins Mark durchdrungen. Wie ein Tumor greift sie unsere Identität und unser Gedächtnis an.
In fragwürdigen Passagen wie diesen beschleicht einen das ungute Gefühl, Stachyuk könnte ein unangenehmer kulturkonservativer Stiesel sein. Er fantasiert eine Besetzung Polens durch Flüchtlinge herbei, was nicht besser wird, bloß weil Stachyuk die Schuld dafür bei den reichen, verkommenen Europäern sucht. Und als deutsche Leser ihn nach den politischen Entwicklungen in Polen fragen, fallen Stachyuk leider nur bizarre Allgemeinplätze ein. Kein Wunder, der Mann ist stolz darauf, keine Zeitung zu lesen.
Ich begann sie zu trösten, dass man das nicht zu ernst nehmen solle, dass das Staatswesen jung sei und sich austoben müsse, dass das Volk halt ein bisschen kindisch sei, weil es in den vielen Gefangenschaften nicht zur Reife gelangen konnte. Also müsste man ihm die Launen verzeihen.
Doch dann setzt Stachyuk sich wieder ins Auto und fährt los und erlebt etwas. Er bereist Landstriche, die nur wenige Deutsche bereisen, trifft die Menschen, die dort leben, und wandert. Durch Wüsten und Sümpfe, Wälder und Wiesen. Und er kann über all das noch immer fabelhaft gut schreiben. Er kann Begegnungen skizzieren, in denen fremde Welten lebendig und spürbar werden. Und er kann seine tiefe Sympathie für diese Welt und seine unendliche Neugier vermitteln. So wie hier. Im Norden Kasachstans wird Stachyuk kurz verhaftet. Irgendwas mit seinen Papieren stimmt nicht. Eine Geldstrafe muss beglichen werden.
Also liefen wir durch den Staub und die Sonne. Es war kurz vor drei. Und um drei ging Peremetnoje, wie fast alles in diesem Land, in den Stand-by-Modus über. Wir liefen zur zweiten Bank, die aus Lehm oder Ziegeln war, schwer zu sagen, denn die Augen brannten vom Schweiß. Schon wurde die Bank geschlossen, schon ließ sie das Gitter herunter, verschloss den Tresor und schaltete die Alarmanlage an. Eine schönäugige Blondine am Schalter schüttelte nur den Kopf hinter dem Plexiglas. Der Begleitschutz wechselte intuitiv in seine Muttersprache. Also hast du nichts mehr verstanden. Sowohl seine als auch die Stimme der Schönen wurde höher. Du sahst, wie er intuitiv ans Halfter griff. Das ist der erste Überfall, dachtest du, wo es nicht darum geht, abzuheben, sondern einzuzahlen. Vielleicht hatte die Blondine die professionelle Handbewegung ebenfalls bemerkt, denn sie schnaubte und schob das Plexiglas hoch. Glücklich, mit zitternden Fingern, zähltest du die letzten Euro ab und legtest sie mit beiden Händen dankbar auf die Drehscheibe. Verächtlich raffte sie die Geldscheine zusammen und warf sie in eine Schublade. Und dann knallte sie mit in dieser Hitze bewundernswertem Schwung einen Stempel auf das Papier. Erleichtert habt ihr aufgeatmet. Der Junge sah noch freudiger aus als du. Wären die Uniform, das Halfter und die Mütze nicht gewesen, hätte er dich sicher umarmt.
Man spürt, dass Stachyuk für Momente wie diesen lebt. Jetzt erst wird er wirklich lebendig. Jetzt spannen sich alle Fasern seines Daseins an und beginnen zu vibrieren. Und aus eben diesen besonderen Momenten macht Stachyuk dann auch seine besten Texte. Sie zu lesen lohnt, ohne Frage. Aber wer in der Beskidenchronik nach diesen guten Texten sucht, der muss Andrzej Stachyuk auch viel verzeihen können. Vielleicht zu viel.
Uli Hufen, Beskidenchronik, das neue Buch von Andrzej Stachyuk, ist in der Übersetzung aus dem Polnischen von Renate Schmidtgall bei Surkamp erschienen. 304 Seiten, 23 Euro. Wie hat sich das Leben in Europa in den vergangenen zwei Jahrzehnten verändert? Dieser Frage geht der Niederländer Gert Mark nach. Die Sachbücher des 73-jährigen studierten Juristen wurden mittlerweile in 20 Sprachen übersetzt. Für sein publizistisches Werk erhielt Gert Mark 2008 den Leipziger Buchpreis zur europäischen Verständigung. Mark lebt in Amsterdam und in einem Dorf in Friesland. Aber immer wieder bricht er auf, um die Welt zu erkunden. Am Herzen liegt ihm Europa, beziehungsweise Gerd Mark macht sich Sorgen um den Zustand der Europäischen Union. Und aus diesem Grund hat der Niederländer nun eine Fortsetzung seiner umfangreichen Recherche in Europa vorgelegt. Große Erwartungen auf den Spuren des europäischen Traums heißt sein neues Buch. Sigrid Brinkmann hat mit Gerd Mark gesprochen.
Nur 3500 Menschen leben im nördlichsten eisfreien Hafen Europas. An den Ufern des Nordpolarmeeres, bei den Fischern und Werftarbeitern in Kirkenes, beginnt Gerd Marks faktenreiche und stimmungsvolle Erzählung der jüngsten Geschichte unseres Kontinents. Zweimal haben die Norweger bei Volksbefragungen gegen die Mitgliedschaft in der Europäischen Union gestimmt. Ihr Land gehört dennoch zur Schengen-Zone und ist eng mit dem europäischen Binnenmarkt verbunden. Ab 2030, rechnet man, könnte die Asien und Europa verbindende Nordostpassage ganzjährig befahrbar sein. Seit 2 Jahren bekommt der Bürgermeister von Kirkenes deshalb schon wöchentlich Besuch von Delegationen aus China. Er glaubt, sein kleiner Hafenort werde sich zu einem nordeuropäischen Singapur entwickeln. An der äußersten Peripherie Europas hat Gerd Mark zukunftsfrohe Menschen getroffen.
Ich glaube, dass dort alles geschieht, was Europa die nächsten Jahre mitmachen kann. Durch das Eis im Nordpol schmilzt, ist es möglich, innerhalb 10, 15 Jahre von Shanghai nach Rotterdam zu fahren, innerhalb 11, 12 Tage. Statt 3, 4 Wochen. Auch durch die Klimaänderung ist es möglich, um Gas, Öl und Mineralien aus dem Nordpol zu bekommen. Und Russland ist sehr aktiv, sehr aktiv. Und Kirkenes ist auch eine halbe Stunde von der Grenze mit Russland. Ich bin mitgegangen mit der Armee in Norwegen. Ja, das sind 120 fantastische Leute. Und am anderen Seite 2, 3 Divisionen. Man sieht auch, wie reich Europa ist und wie verletzlich.
Gerd Mark bewegte sich von der Randzone Europas ins Kernland der Union. Er besuchte Hauptstädte und durchquerte Provinzen, suchte überall das Gespräch. Sein Blick schweift vom Nahen ins Ferne. Die Chronologie wird immer wieder aufgesprengt. Das hat Methode. Der reportagehafte Stil entfaltet Sogwirkung. Marks Vorrat an Geschichten über die prekären Lebensverhältnisse, wie den Behauptungswillen und Erfindungsreichtum europäischer Bürger, ist unerschöpflich. Er verwebt sie geschickt mit der großen Erzählung vom möglichen Scheitern des europäischen Traums. Denn die Stimmung in Europa, so Mark, ist gedrückt. An der Schwelle zum 21. Jahrhundert glaubten die meisten Bürger, es würde ihren Kindern künftig besser gehen. 2019 sei diese Gewissheit geschwunden.
Ich glaube, das große Problem Europas ist jetzt, dass wir müssen leben mit den Fehlern, die gemacht sind in den 90er Jahren. Und mit zu viel Optimismus, Triumphalismus.
Gerd Mark hat eine Fülle soziologischer und politischer Literatur rezipiert und mit Fachleuten über Versäumnisse, Fehler und Zukunftsperspektiven diskutiert. Der ehemalige Kommissionspräsident José Manuel Barroso lud Mark ein, an einem Projekt mitzuwirken, das mehr Zusammenhalt unter Europäern stiften sollte. Die Idee entpuppte sich schnell als wohlfeile Werbekampagne. Für die subtilen Überlegungen der nach Brüssel geholten Kulturschaffenden und Wissenschaftler interessierte sich im Grunde niemand. Mark unterscheidet zwischen europäischer Realität und europäischer Politik. Für Letztere steht der 2007 ohne das Votum der Bürger geschlossene Vertrag von Lissabon. Der Autor wertet ihn klar als antidemokratische Zäsur. Das kontinuierliche Aufschieben von Grundsatzentscheidungen und das Verschleiern von Problemen durch eine verschwommene Sprache, die selbst bei Uneinigkeit noch den Eindruck entstehen lässt, man stimme doch überein, bleibt ein großes Problem. Gerettet werde Europa, so Mark, von Menschen wie dem Bürgermeister von Mechelen. In der belgischen Stadt leben mehr Muslime als in ganz Ungarn und Mechelen nahm 2015 sofort Flüchtlinge auf. Der Ghettoisierung von Ethnien wirkte der Bürgermeister erfolgreich durch Nachbarschaftshilfen entgegen. Gert Mark, so der Eindruck, teilt dessen Überzeugung, dass die Zukunft Europas sich im lokalen Miteinander entscheidet. Die europäische Realität spiegelt Mark auch in facettenreichen Porträts, die er zwischen jene Kapitel setzt, in denen er die Auswirkungen der Bankenkrise 2008 und die Ankunft von mehr als 1 Million Schutzsuchenden beschreibt. Damals wie heute empören den Autor die buchhalterischen Zaubertricks, mit denen Finanzpolitiker volkswirtschaftliche Bilanzen vor der Einführung des Euro fälschten. Dass die Währungsunion auseinanderbrechen könnte, will Mark nicht ausschließen.
Im Hauptpunkt der Eurokrise habe ich zuweilen gedacht, ach, was geschieht, wenn die Europäische Union explodiert? Wir werden das jetzt sehen mit dem Brexit. Was? Aber innerhalb einer Woche, man ist schon beschäftigt mit Unterhandlungen über Teilregelungen und so weiter und so weiter und so weiter. Wir sind total verknüpft miteinander schon. Was können wir machen? Wieder eine Grenze zwischen Deutschland und den Niederlanden und wieder Reihe mit Lastkraftwagen von 10, 20 Kilometer. Das ist Nonsens. Wir sind viel mehr integriert, als Politiker sich selbst realisieren. Und das geht nicht mehr zurück.
Ein 50 Seiten langer Epilog rundet Gert Marks empathische Chronik der ersten 2 Jahrzehnte unseres Jahrhunderts ab. Die Frage, ob die pandemiebedingten wirtschaftlichen Einbußen das Ende der amerikanischen und allgemein westlichen Hegemonie einleiten könnten, steht im Raum. Der grassierende Antirationalismus, die Abwertung des politischen Alltagsgeschäfts und das bewusste Ignorieren der Komplexität europäischer, mithin globaler Probleme beunruhigen den Autor. Mark ist weder Optimist noch Schwarzseher. Sich selbst richtet er auf, indem er Franklin D. Roosevelts Antwort auf die Weltwirtschaftskrise von 1929 betrachtet und daran erinnert, dass man unbedingt in die Zukunft investieren muss.
Ich lese jetzt viel über den New Deal. Wir reden über die 30er Jahre und nicht wieder Deutschland und Nationalsozialismus. Eine Angst, der 30er Jahre. Aber am anderen Seite des Ozeans war ein inspirierender 30er Jahre. Roosevelt und die Leute um ihn sahen, wir sind jetzt in einer großen Krise. Wir müssen diese Krise benutzen, um das Land fertig zu machen für die kommenden Jahrzehnte. Um das Land zu sozialisieren, um zu modernisieren. Und die New Deal war wirklich ein großartiges Projekt. Und jetzt benutzt man wieder den Satz New Deal für europäische Projekte. Und ich hoffe, dass nicht nur ein Slogan ist. Denn wir müssen diese Zeit benutzen, nicht nur um die Normalität zu retten, aber auch um ein Fundament zu legen für die Zukunft.
Gert Mark und sein neues Buch Große Erwartungen auf den Spuren des europäischen Traums 1999 bis 2011. Das Buch ist in der Übersetzung aus dem Niederländischen von Andreas Ecke im Siedler Verlag erschienen. 640 Seiten, 38 Euro. Sie hörten einen Beitrag von Sigrid Brinkmann. Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier widmet am 2. November dem Dichter Paul Celan einen Kulturabend im Berliner Schloss Bellevue. 100 Jahre nach Celans Geburt und im 50. Jahr nach dessen Tod ehrt der Bundespräsident den großen deutschsprachigen Dichter mit Beiträgen zeitgenössischer Künstler in einer leider nur digital übertragenen Soiree. Das gab heute das Bundespräsidialamt bekannt. Und jetzt schauen wir noch auf das Programm von Andruck, unserem Magazin für politische Literatur ab 1915. Da wird unter anderem das Buch America First, Donald Trump im Weißen Haus von Stefan Bierling vorgestellt. Es naht ja die Präsidentschaftswahl oder wie manche sagen die Schicksalswahl in den USA. Und Stefan Bierling zieht in seinem Buch Bilanz der bisherigen Präsidentschaft Trumps. Hier geht es gleich nach den Nachrichten weiter mit Forschung aktuell und meiner Kollegin Sophie Stiegler. Das Corona-Risiko und warum wir uns so verschätzen, wird dann eines der Themen sein. Ich verabschiede mich von Ihnen mit den besten Wünschen. Am Mikrofon war Angela Gutzeit.